Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Juni 2024 ist eine Art Feiermonat für die GPRA, die Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen, so sagt der Verband über sich selbst, feiert sein 50-jähriges Bestehen. Anfang des Monats gab es in Frankfurt am Main eine große Feier, unter anderem mit einigen Präsidentinnen und Präsidenten aus früheren Jahren, mit vielen Young Professionals und natürlich auch mit der amtierenden Präsidentin Alexandra Groß. Und die begrüße ich jetzt ganz herzlich zum PR-Journal-Podcast-Interview.
Hallo Thomas, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
Schön, dass du mitgemacht hast, Alexandra. Für alle, denen das vielleicht nicht so klar ist, Alexandra Groß ist nicht hauptberuflich GPRA-Präsidentin, auch wenn man vielleicht manchmal den Eindruck bekommen könnte. Im Hauptberuf ist sie Vorstandsvorsitzende der Fink und Fuchs AG in Wiesbaden, der Agentur Fink und Fuchs AG in Wiesbaden. Das Präsidentenamt bei der GPRA übt sie seit 2021 ehrenamtlich aus, genau wie alle Vorgängerinnen und Vorgänger. Übrigens gemeinsam mit ihren Vizepräsidenten Hanning Kempe, CEO von Fleischmann-Hillert in Deutschland, dem Schatzmeister Peter Heinrich, Geschäftsführer der Agentur Heinrich GmbH, Agentur für Kommunikation, und als Präsidiumsmitglied, als vierte Person dabei, Jelena Mirkovic, die geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Compassion in Hamburg, die zur Fahner Group gehört. Vielleicht noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Der Ton mag sich möglicherweise etwas anders anhören als sonst in den Podcast-Interviews, aber der Grund ist, dass wir nicht in einem Studio sitzen, sondern stattdessen sind wir in einer außergewöhnlichen Location im Schloss Ahrental in der Nähe von Linz. Warum sind wir hier, Alexandra?
Wir sind in der Nähe von Sinzig und warum sind wir hier? Weil wir uns in der Fink und Fuchs Gruppe 2 Tage Auszeit genommen haben, um mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Zukunft der Agentur zu sprechen und gemeinsam Projekte zu identifizieren, die wir künftig angehen wollen, um weiterhin so erfolgreich im Markt arbeiten zu können.
Da sprechen wir dann ein anderes Mal drüber.
Gerne, ja. Das waren 2 sehr spannende Tage.
Kommen wir wieder zur GPRA. 50 Jahre sind eine lange Zeit für diesen Verband. Die Gründung geht zurück, das muss man sich klar machen, in eine Zeit, in der Public Relations wenig bekannt war, gegenüber den Medien um Akzeptanz und Anerkennung kämpfen musste. Die Kommunikationsdisziplin PR galt vielleicht eher als verrucht und weniger seriös. Und das hat sich in den vergangenen 50 Jahren geändert. Alexandra, welchen Anteil daran hatte die GPRA?
Also ich sag mal ganz selbstbewusst einen sehr großen, weil so die Mission der GPRA war von Anfang an, unseren Berufsstand, der noch sehr jung war, komplett unspezifisch und nicht ausgeregelt, zu professionalisieren und dem Ganzen ein Stück mehr Regelwerk zu geben. Und das machen wir bis heute. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Trotzdem haben wir auch immer noch viele Projekte vor uns, die uns helfen sollen, den Professionalisierungsgrad noch eine ganze Ecke nach oben zu drehen.
Vielleicht kann man noch mal in Erinnerung rufen, dass in den 80er Jahren erstmals Millionenetats akquiriert wurden und an PR-Agenturen, an GPRA-Agenturen vergeben wurden, dass man Kooperationen mit verschiedensten Institutionen eingegangen ist, dass man die universitäre Ausbildung unterstützt hat, dass Richtlinien und Kodizes verabschiedet wurden, Standards, verschiedene Standards. All das ist in dieser Zeit passiert und ich weiß es aus eigenem Erleben, weil ich die GPRA auch schon lange begleite. Das waren vielleicht in Kurzform die Verdienste der GPRA im Rückblick, ausdrücklich in Kurzform. Das war sicher noch nicht vollständig, aber wir wollen eigentlich jetzt ins Hier und Jetzt hinübergehen. Und die GPRA steht ja immerhin mit ihren Mitgliedsagenturen seit Jahren für deutlich mehr als 50% des PR-Honorarumsatzes in der Branche. Das ermitteln wir eben im Pfeffer PR-Journal-Ranking, an dem sich ja auch die GPRA beteiligt hat, starkes Engagement an den Tag gelegt hat, um auch hier für mehr Transparenz zu sorgen. Also im Hier und Jetzt, was zeichnet die GPRA als Verband heute aus? Du hast jetzt die Gelegenheit, die ultimative Lobhudelei für die GPRA zu starten. Ich gebe dir dafür 60 Sekunden.
Genau, also Transparenz hast du eben schon als Stichwort gegeben. Das ist uns total wichtig und deswegen haben wir auch als eines unserer größeren Projekte in dem aktuell amtierenden Präsidium auch die Renovierung des Pfeffer-Rankings, eigentlich der Branchenbenchmark für Agenturen in der Kommunikation, in der PR ranzugehen und das viel transparenter zu machen und auf validere Füße zu stellen. Also das war ein ganz wichtiges Projekt dabei. Im Rahmen dieser, man kann fast sagen, Qualitätsoffensive, die wir hatten, hatten wir aber ein Hauptprojekt und das war die Einführung eines Qualitätsstandards und zwar eines internationalen, der da heißt Consultancy Management Standard, in der Kurzform CMS. Und ich glaube, was den wenigsten so klar ist, dass der Wunsch aus der Mitgliedschaft kam, doch da mehr zu machen, einen verbindlichen Standard hinzubekommen, der mehr ist, als dass wir alle permanent von uns behaupten, dass wir ganz tolle Agenturen sind. So, und mit dieser zweiten Mission sind wir in der Arbeitsgruppe dann quasi losgezogen und haben mit den Mitgliedern zusammen in einem wirklich mehrjährigen Prozess diesen Standard auf Herz und Nieren geprüft, geguckt, wie wir diesen Standard für uns gut nutzbar machen können und sind dann sogar so weit gegangen, dass wir uns alle miteinander verpflichtet haben, dass wir uns zertifizieren lassen nach diesem Standard. Und das war viel Arbeit.
So werden aus 60 Sekunden 90 Sekunden. Und das große Thema scheint die Qualität zu sein. Du hast jetzt direkt darauf abgehoben, zu betonen, wie wichtig euch diese Entwicklung in diesem Bereich ist. Und das ist ja erstmal etwas, was sich nach innen richtet. Dann bleiben wir jetzt also mal bei dem CMS-Standard. Was nützt ein solcher Standard, wenn, ich unterstelle das mal, der am Markt bei den Auftraggebern, bei den Unternehmen gar nicht so bekannt ist?
Das ist natürlich eine große Aufgabe, die wahrscheinlich kommt so eine Frage noch. Was machst du jetzt eigentlich in den nächsten oder in den letzten Wochen deiner Präsidentschaft? Genau das wird ein Thema sein. Den Standard jetzt, wo wir alle Agenturen hinter diesen Standard versammelt haben, auch in die Öffentlichkeit damit zu gehen und den ein Stück bekannter zu machen. Das ist eine große Aufgabe. Das ist uns auch klar, aber wir scheuen sie nicht und wir wissen, wir müssen das jetzt anpacken.
Was hat ein Unternehmen davon, dass ihr euch in dem Verband CMS3 oder sogar inzwischen schon CMS4 zertifiziert? Was habe ich als Kunde, als Unternehmen davon, dass ihr das tut?
Also zwei Dinge. Also zum einen ist sichergestellt und unabhängig von der Größe der Agentur, dass ich mit einem Partner zu tun habe, der hochprofessionell seine Agentur managt und an die Aufgaben, die der Auftraggeber zu vergeben hat, rangeht. Also das macht schon einen Unterschied, weil der Standard genau darauf achtet. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es natürlich eine sehr hohe Sicherheit. Man kennt es ja auch von öffentlichen Ausschreibungen, wo genau solche Fragestellungen, die wir auch in diesem Standard haben, immer da sind und die man auch abliefern muss, um dem Auftraggeber eine große Sicherheit zu geben. Das ist eine gute Agentur, da wird gut gemanagt, da sind Top-Leute, die dafür sorgen, dass auch in einer guten Qualität Leistung abgeliefert wird.
Hat der Standard wirklich diese Bedeutung, wie du sie jetzt beschreibst? Soweit ich informiert bin, regelt der Standard ja oder überprüft der Standard, dass die Agentur ihre administrativen Tätigkeiten, ihre beraterischen Tätigkeiten nach einem nachvollziehbaren Prozess gestaltet und dass das überprüft werden kann. Ist das das Entscheidende?
Das sind mehrere Punkte. Also was der Standard auch leistet oder auch an Impuls an die Agenturen gibt, dass die Zukunftsfähigkeit der Agentur auch, ich will nicht sagen überprüft wird, weil das ist ja irgendwie keine Schulaufgabe, die da zu leisten ist, aber zumindest ein Teil des Standards ist, wie bist du denn aufgestellt als Agentur, um die richtigen Leistungen im Markt anzubieten, wie gehst du auf Marktveränderungen zu, welche Prozesse hast du bei dir installiert, um auch wirklich immer das richtige Angebot zu haben, das der Markt gerade fordert. Ja.
Jetzt ist es so, dass ich davon ausgehe, und das ist ja auch schon deutlich geworden, dass das Selbstverständnis der GPRA also nicht nur sich auf die Interessen der Mitgliedsagenturen richtet, sondern eben, haben wir ja schon deutlich gemacht, sondern darüber hinaus auch eben eine gestaltende Rolle in der Branche zu übernehmen, um die immer wieder angezweifelte Reputation für eine bessere Reputation der PR einzutreten. Eine Aktion, die ihr gemeinsam mit dem BDKOM und mit der DPRG angefangen habt, ist die Initiative Kommunikation stärkt Demokratie. Das hat ja eine gewisse Ausstrahlung, gerade in diesen Zeiten. Gibt es darüber hinaus noch weitere wahrnehmbare Aktionen, die ihr plant, die ihr macht, um der PR insgesamt die angemessene Reputation zu verschaffen?
Ja, gibt es, aber da muss man, glaube ich, auch noch einen Schritt wieder zurückgehen. Es gibt ja den Deutschen Rat für PR, der genau von den drei genannten Verbänden als Trägerverein auch geführt wird und der, wie ich finde, ein sehr wichtiges Element ist, um zu zeigen, wie sehr wir ethischen Standards folgen. Dort entstehen Richtlinien, dort entstehen auch Kodizes.
Ich erinnere an die Online-Richtlinie, an die KI-Richtlinie, die entstanden sind, an den Umgang mit Wissenschaftskommunikation. Alles nur diese drei Beispiele aus den letzten 3-4 Jahren.
Genau, noch zu nennen auch die Akzeptanz, die Richtlinie für Akzeptanzkommunikation. Also da entsteht viel, ja. Und es ist auch total wichtig, dass es diese Instanz gibt. Und jetzt bin ich ganz kurz wieder bei unserem Standard. Da ist auch ein Kapitel, die ethische Vorgehensweise von Agenturen. Ja, also auch das ist wichtig und man hat nur diese Zertifizierung, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man richtlinienkonform arbeitet und das geht halt wirklich runter bis zu jedem Mitarbeiter. Ne? Also das ist schon alles miteinander verzahnt und ergibt total viel Sinn. Also wir haben gesagt, den Deutschen Rat für PR, das ist eine wichtige Initiative in dem Zusammenhang, aber auch unser Standard. Das sind zwei Bausteine, die genau diese Frage auch beantworten, die du gestellt hast.
Dann bleiben wir mal erstmal bei dem Standard und da möchte ich, also man hört hier heraus, das hast du jetzt 3-4 Mal gesagt, dass das für dich von großer Bedeutung ist. Du hast das auch begründet, du hast jetzt eben auch schon im Bereich Ethik angesprochen, aber das noch nicht genug, soweit ich weiß, umfasst jetzt der Communication Management Standard 4, auch noch die Themenbereiche Nachhaltigkeit und Diversity. Was muss ich mir da vorstellen? Vielleicht nur kurz zur Erklärung.
Ja, und da wird halt geguckt, gibt es ein Nachhaltigkeitsmanagement in der Agentur selber? Ja, also
ist das relevant für kleinere Agenturen?
Das ist deswegen relevant, weil Auftraggeber das inzwischen einfordern. Ja, also dass man einfach in der Lage ist, seinen CO2-Fußabdruck auch einfach zu benennen. Ja, das ist so ein Thema, aber auch darüber hinaus, was tut man wirklich im Zusammenhang auch mit in dem ganzen Themenfeld ESG als Agentur? Ohne das kommt man heute nicht mehr weit. Ja, so, also das ist mit drin und das ganze Diversity-Thema natürlich auch. Also das ist eine sinnvolle Ergänzung.
Fein. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, welche Wichtigkeit der CMS-Standard hat. Du hast gesagt, dass ihr den auch bekannter machen wollt, damit es in der Industrie auch angenommen wird. Wie steht es denn um die interne Akzeptanz dieser Standards und damit auch dieser Zertifizierungsprozesse?
Mhm. Ja, also das Bild ist größtenteils positiv, aber natürlich ist es auch ein Stück Anstrengung, die jede Agentur kontinuierlich leisten muss. Ja, weil hinter einem Standard steht ja immer, dass ich mich kontinuierlich verbessern will. Das heißt, ich habe nicht nur die erste Zertifizierung, sondern ich muss das alle 2 bis 3 Jahre wiederholen und durch diesen Prozess gehen. So, und das ist eine Übung, die Agenturen dann schon für sich selber auch gerne mal kritisch hinterfragen, muss ich denn wirklich schon wieder? Und stellen aber fest, na klar, ich muss, weil auch wir sind immer wieder mit neuen Entwicklungen im Markt oder aus der Agentur selbst heraus konfrontiert. Und da bietet diese Zertifizierung, da sind ja Audits, die da stattfinden, für gute Fachgespräche, für ein Coaching, wenn man Fragestellungen hat. Ja, also wir sind auch gerade jetzt als Beispiel Fink und Fuchs in der Reorganisation drin. Für mich ist es total hilfreich, wenn jetzt die Rezertifizierung ansteht und ich quasi mit den Auditoren ein Fachgespräch darüber führen kann, habe ich an alles gedacht. Ja, also das ist ein Riesenvorteil.
Soweit ich weiß, gab es aber auch Widerstände. Ich sag jetzt mal Agenturen wie Havas oder Achtung oder auch Faktor 3, soweit ich das weiß, haben deshalb die GPRA verlassen und haben dazu geführt, dass die Zahl jetzt auf 32 gesunken ist. Möchte ausdrücklich hinzufügen, Ketchum, vor einigen Jahren ausgetreten, ist jetzt unter dem CEO Matthias Wesselmann wieder eingetreten. Sie haben sich also bewusst dafür entschieden. Was ist der Grund? War das so unversöhnlich, dass es ein weiter in der GPRA bleiben nicht möglich war für diese Agenturen?
Ja, also die Mitgliedschaft hat sich ja dafür ausgesprochen, dass alle Agenturen, die in der GPRA sind, sich diesem Standard anschließen. So. Und wir haben das soweit auch wirklich in einem basisdemokratischen Mehrheitsentscheid auch in der Satzung festgeschrieben, ja, dass wir sagen, das ist uns so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir uns über diesen Standard zertifizieren lassen und dass dann am Ende doch die ein oder andere Agentur da nicht mitgehen will, bedauere ich wirklich persönlich sehr, aber ich respektiere die Entscheidung. Das muss jede Agentur für sich selber wissen, ob sie da mitgeht oder halt nicht. Aber wir haben das wirklich über viele Jahre gemeinschaftlich erarbeitet, dass dieses Ergebnis, wir wollen das alle so haben, am Ende da stand. Ja.
Und deswegen habt ihr das als verbindlich anerkannt, als verbindlich erklärt. Und die Agenturen, die sich dann diesem Prozess nicht mehr unterworfen haben, waren dann quasi gezwungen auszutreten?
Also ich würde mal so sagen, sie haben es dann freiwillig gemacht und es ist okay. Ja. Also ich respektiere das, wenn man das nicht will, weil wir können ja niemanden zwingen, es zu tun. Ja. Also ich kann das nur betonen, ich finde es total schade, weil das auch alles sehr gute Agenturen sind. Aber wenn die Entscheidung so gefallen ist, dann können wir da nicht viel dran ändern.
Dann eint die verbliebenen Agenturen einmal das Anerkennen des CMS3-Standards und darüber hinaus, aber auch, das war ein Thema, was ich vorhin noch ansprechen wollte, da möchte ich zurückkommen, aber auch der Einsatz für den Branchennachwuchs, die Young Professionals, da hat sich die GPRA in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch mit dem PR-Journal gemeinsam, stark gemacht. Wir haben verschiedene gemeinsame Aktionen unternommen. Wir haben die jungen Leute Interviews führen lassen, damit sie mit Agenturchefs und jungen Einsteigern selber ins Gespräch kommen. Wir haben gemeinsam Hochschulveranstaltungen ausgerichtet, haben verschiedene Hochschulen besucht, haben Diskussionen geführt, haben informiert über Karriereperspektiven, Stichwort Fachkarriere und Beraterpersönlichkeit. Was passiert jetzt da speziell im Bereich der Nachwuchsförderung, der Ansprache der Young Professionals?
2 Dinge. Was ja auch quasi in den letzten oder vor 3 Jahren in der GPRA neu hinzugekommen ist, dass wir quasi so eine Art Chapter der Young Professionals aufgebaut haben. Da sind inzwischen regelmäßig 20 bis 25 junge Leute aus GPRA-Agenturen in einer Gruppe, die quasi im Verband die Themen, die wir haben, nochmal mit ihrer Perspektive bearbeiten oder auch eigene Themen setzen. und quasi auf der Plattform Verband für sich überlegen, was können wir tun, um diese Branche, deren Zukunft wir ja auch sind, auch mitzugestalten und die Themen zu setzen, die uns wichtig sind. Zum Beispiel haben die, und es ist ein ganz tolles Projekt, mit den Young Pros aus Österreich, also aus dem Verband, österreichischen Verband und aus der Schweiz, zusammen eine Eventreihe aufgesetzt, die Neuland heißt. Total erfolgreich, teilweise bis zu 80 Zuhörer, die da mit drin sind. Das ist ein digitales Format. Um nur eins zu nennen, die haben jetzt auch, die haben ja einen eigenen Podcast dann auch jetzt weiterentwickelt, zusammen mit eurer Konkurrenz, dem PR-Magazin. Ja, Thomas lacht für die Zuhörer gerade. Und haben auch, und das finde ich ein ganz tolles Projekt, quasi dafür gesorgt, dass die GPRA rückblickend jetzt über eine Chronik verfügt der letzten 50 Jahre, weil sie die Präsidentinnen und Präsidenten jetzt anlässlich unseres Jubiläums interviewt haben
mit Audio-Interviews.
Genau. Und ich hab das schon oft jetzt auch gesagt und auch an diesem Abend, das hat diese Truppe so professionell vorbereitet und so gute Ergebnisse daraus bekommen. Ich war total begeistert, was sie daraus gemacht haben und auch mit welcher Freude die da rangegangen sind. Ja, und wenn wir in den Workshops, die regelmäßig auch machen miteinander, wenn ich die Gelegenheit habe, dabei zu sein, da entstehen so viele tolle Ideen und da ist so ein cooler Spirit. Also wenn das die Zukunft unserer Branche ist, dann kann ich sagen, haben wir gewonnen.
Ja, fein. Ich kann das übrigens bestätigen. Ich habe mit einigen ehemaligen Präsidenten gesprochen, die von diesem Projekt einfach auch wirklich überzeugt waren. Und einfach gesagt haben, das war eine gute Sache. Aber jetzt darüber hinaus, was tut die GPRA für dahin, also in näherer Zukunft, um Nachwuchskräfte für die PR-Branche überhaupt zu interessieren? Also das sind ja dann noch keine Nachwuchskräfte, das sind ja möglicherweise Studierende oder Leute, die sich überlegen, in diesen Beruf zu gehen. Was kann man da von euch erwarten?
Wir hatten ja wirklich ein gutes Projekt, auch mit dem PR-Journal, wo wir mit den Studierendeninitiativen im Austausch waren. Das hat auf unserer Seite natürlich immer wahnsinnig viel an Aufwand verursacht. Aber da wollen wir wieder anknüpfen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das mit den Young Professionals vielleicht auch besser verknüpfen können. Ich weiß, die arbeiten auch schon an einer neuen Idee, was dieses Projekt betrifft, um das irgendwie neu wieder aufleben zu lassen. Da müssen wir ran. Mir persönlich ist, wenn die Bemerkung erlaubt ist, einfach wichtig, immer wieder zu betonen und auch zu gucken, dass wir es schaffen, dass das Arbeiten oder die Beratung einer Agentur kein durchlaufender Posten auf einem Karriereweg ins Unternehmen ist, sondern dass wir als eigenständiges Berufsfeld wahrgenommen werden, und zwar das Berufsfeld der Kommunikationsberatung. Ja. Und da sind wir in den Zirkeln, die wir mit den HR-Leuten in der GPRA haben, regelmäßig im Austausch und überlegen auch immer wieder aufs Neue, was können wir tun, dass das so ist. Wir haben jetzt so als ein Beispiel zusammen mit der DAPR ein Trainingsformat entwickelt, das genau darauf einzahlt, dass Beratungskompetenz vermitteln soll und einzahlt in die Beraterpersönlichkeit, die wir brauchen. Und es sind 2x3 Tage, die quasi die Young Professionals oder Berufseinsteiger in den GPA-Agenturen absolvieren können, mit Netzwerkabenden, mit Besuchen in Redaktionen. Also es ist wirklich ein tolles Programm und es exklusiv einfach für GPA Young Pros ist.
Dann sind die aber schon angestellt bei einer GPA-Agentur.
Die haben dann schon
angefangen. Meine Frage zielte noch auf den Schritt davor. Ihr müsst euch der Konkurrenz möglicherweise von Start-ups oder auch von Unternehmen erwehren. Die Unternehmenslandschaft ist ja auch nicht mehr so starr, wie sie früher war. Wie will man die jungen Leute erreichen? Ich weiß zum Beispiel, dass ihr ja auch mit den Professoren der verschiedenen Kommunikationslehrstühle im Gespräch seid, um da vielleicht auf Dinge aufmerksam zu machen oder sogar Einfluss zu nehmen. Also was habt ihr da vor? Wie wollt ihr das anpacken?
Du, die Motivation ist, unsere Agenturen zu bewegen, noch viel konsequenter und intensiver in die Hochschulen zu gehen. Ja, als Verband alleine kann man das immer nur punktuell leisten und Blaupausen schaffen, was da möglich ist. Aber der Hebel, dass alle unsere Agenturen genau diese Maßnahmen auch ergreifen und Hochschulinitiativen starten in ihren Agenturen, ja, der ist viel größer. Ja, so, und darauf versuchen wir einzuwirken. Als GPA selber, wie wir das mal hatten, kommen in die Agentur diese verbändeübergreifende Kooperation, die wir da hatten. Das ist halt wahnsinnig viel Arbeit und das schafft so ein kleiner Verband wie die GPA aus sich heraus einfach nicht mehr. Wir haben damals den Impuls gegeben. Es ging ja auch ein paar Jahre dann auch wirklich rund im Rahmen dieser Kampagne. Aber jetzt müssen wir auf andere Maßnahmen gehen und wie gesagt, der Hebel liegt in den Agenturen selber und wir versuchen, die zu enablen, da auch einfach mehr zu tun.
Also ich denke, ein Schlüssel könnte liegen darin, dass die Agenturen sich sehr stark mit dem Thema KI auseinandersetzen. Das scheint mir ein aus meiner Sicht faszinierendes Zukunftsthema für junge Leute zu sein. Und wenn man da von vornherein das mit aufnimmt in die Eigendarstellung, zu sagen, dass man junge Leute in diesem Bereich fit macht, dann könnte das ein attraktiver Ansatz sein, oder?
Also junge Leute fit machen, da sind wir sofort bei, wir bieten Trainings und sowas an. Ja, ich wüsste gar nicht, Thomas, wie wir das leisten sollten. Ja, und wenn wir über die jungen Leute reden, die ja noch nicht in einer GPA-Agentur sind, sondern sich hoffentlich irgendwann mal fürs Agenturleben entscheiden, ich glaube, da fehlt uns einfach die Kraft, um das so breit aufzusetzen, dass wir da ein Angebot haben können. Das nicht, aber ich zähle da und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, auf die Young Professionals wirklich bei uns in der GPA, die jetzt eigene Kommunikationskanäle in Richtung der Studierenden aufbauen, um genau diese Arbeit zu leisten. Denen nimmt man das ja auch viel mehr ab, als wenn das Präsidium der GPA, und wir sind schon alle irgendwie ein paar Jahre älter, wenn die da gewisse Dinge tun. Also auch dafür haben wir die Young Pros bei uns aufgebaut.
Deswegen haben wir sie ja auch immer bei unseren Veranstaltungen dabei gehabt, weil die natürlich am glaubwürdigsten vertreten können, was ihre unmittelbaren Nachfolger als Berufseinsteiger in Agenturen erwartet und was sie davon haben, in einer Agentur zu arbeiten. Ein Thema, wir kommen langsam auf die Zielgeraden, ein Thema möchte ich noch ansprechen, nochmal ganz speziell die GPA betreffend. Die GPA ist ein Verband, bei dem aktuell 32 Mitgliedsagenturen dabei sind. Und was auffällt, wenn man von außen drauf schaut, ist natürlich einerseits die Marktmacht. Wir haben das vorhin erklärt. Seit vielen Jahren machen die GPA-Agenturen mehr als 50% PR-Honorarumsatz am Markt aus. Aber die Agenturen, die Mitgliederlandschaft reicht von ganz klein bis riesengroß, bis zum Marktführer Fischer Appelt. Das würde ich mal gelinde gesagt als sehr heterogen bezeichnen. Ich kann mir vorstellen, dass es in der konkreten Zusammenarbeit in der GPA nicht so ganz einfach ist, das zu moderieren, da einen Ausgleich zu schaffen. Die einen, die mit deutlich mehr Marktmacht, so nenne ich das jetzt mal, agieren, und die anderen, die vielleicht sich ganz sehr konkret auf das Thema PR fokussieren, die anderen, die dann schon deutlich darüber hinaus alle Kommunikationsmaßnahmen anbieten. Wie macht ihr das?
In der Tat. Also ich gebe dir in vielen Punkten recht, es ist heterogen und da immer so einen guten Ausgleich hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach. Trotzdem versuchen wir, Themen herauszuarbeiten, die alle betreffen und die verschiedenen Perspektiven in Arbeitsgruppen auszutauschen und dann auch zu gucken, finden wir vielleicht sogar gemeinsame Lösungen, wie wir bestimmte Themen angehen wollen. Ja, es gibt zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die sich um Nachhaltigkeitskommunikation kümmert und Agenturen so ein Stück weg auch hilft, da fit zu werden und sich so vorzubereiten, dass sie, wenn Auftraggeber Dinge fordern, auch entsprechend Ergebnisse liefern können. Aber auch weiterzudenken, entwickeln sich hier vielleicht auch neue Geschäftsmodelle für Agenturen, was kann man da tun, um so ein bisschen voneinander zu lernen, ohne dass man sich irgendwie gegenseitig auch Business irgendwie wegnimmt. Ja.
Sind da alle bereit zu?
Also es ist ja alles freiwillig und wir schaffen es immer, dass wir so, ich sag mal, eine gute Kohorte zusammenkriegen in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Wir haben einen HR-Arbeitskreis, der wirklich geliebt wird und sehr gut besucht ist. Da sind immer über 20 Leute, weil das einfach viele Themen sind oder Problemstellungen, die alle Agenturen haben und wo der Austausch, der steht bei uns ja an vorderster Stelle, und das Netzwerken auch einfach jeder Agentur nochmal hilft, irgendwie Impulse zu kriegen und sich inspirieren zu lassen. Die großen wie die kleinen. Auch manchmal sind die kleinen Agenturen mit guten Ideen vorne dabei.
Ja, ich finde, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil das eben wirklich sehr weit auseinander geht. Kommen wir zu zwei letzten Fragen. Einmal ganz konkret. Es ist geregelt bei euch, dass die Präsidenten und Präsidentin maximal 4 Jahre im Amt sein dürfen. 3 Jahre hast du rum. Was hast du dir vorgenommen für dein letztes Jahr bis Mitte nächsten Jahres noch zu erreichen?
So viel ist es ja nicht mehr. Aber über allem steht natürlich weiter dran zu arbeiten, dass wir so alle Projekte rund um Professionalisierung, um was können wir noch tun, um den Nachwuchs für Agentur zu begeistern, die jetzt auch irgendwie weiterzubringen. Also das ist gar nicht das Thema, neue Mitglieder auch für die GPRA an Bord zu holen. Das ist eine permanente Aufgabe, aber da würde ich natürlich gerne in den letzten Wochen und Monaten da noch ein paar Erfolge auch hinkriegen.
Die allerletzte Frage. Außerhalb deines Einflussbereiches möglicherweise, wo siehst du die GPRA in 10 Jahren zum 60.
Wieder ein Stück weiter in Sachen Professionalisierung. Wenn ich ein ganz spezielles Thema da nochmal rausnehmen darf, ich stelle immer wieder fest, dass Agenturen alle die gleiche Herausforderung haben, die besten Leute für die Agentur zu gewinnen. Jetzt bin ich wieder bei unserem CMS. Da haben wir einen großen Bereich, der da heißt HR Recruiting. Und wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, müssen alle Agenturen sich noch weiter professionalisieren in dem Bereich. Also da ist schon wahnsinnig viel passiert. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir noch weiter aufrüsten müssen, also Ressourcen für Recruiting, ja, was tue ich, um Mitarbeiter zu binden in den Agenturen. Ich glaube, da müssen wir alle noch ein Stück mehr Gas geben, um hier für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und ich hoffe, dass wir da in 10 Jahren nochmal eine ganze Ecke weiter sind. Ich hoffe aber auch, dass wir weiterhin so engagiert an den Zukunftsthemen diskutieren und wir miteinander gute Ideen finden, wie wir das gestalten können, weil sich die Geschäftsmodelle der Agenturen in den nächsten Jahren massiv verändern werden.
Also, wir halten fest, das Arbeitspaket für die nachfolgenden Präsidien ist geschnürt. Liebe Alexandra, ich danke dir für deine Zeit, eben auch hier am Ende eurer Tagung von Fink und Fuchs. Und danke dir für das gute Gespräch.
Ja, danke dir, lieber Thomas. Schönes Wochenende.
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de